Herzlich willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
Ja, und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe. Wie immer ist Heidi mit dabei.
Hallo.
Hallo Heidi. Und heute haben wir auch wieder einen speziellen Gast, den ich jetzt bisher nur als Avatar-Profile-Pick gesehen habe, nämlich Matthias Lechner. Matthias Lechner ist Spezialist im Web3 und Metaverse und wird uns heute nicht nur im Podcast begleiten, sondern uns auch spannende Einblicke in seine digitale Welt geben. Lieber Matthias, wir sind sehr froh, dass du da bist. Würdest du dich vielleicht kurz unseren Zuhörern vorstellen?
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, mit dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Lechner Matthias. Ich bin seit knapp 30 Jahren in der Kreativbranche und Werbung tätig. Bin klassisch ausgebildeter Designer, der eine klassische Ausbildung in der Werbeagenturszene gemacht hat und habe mich seit den Nullerjahren intensiv mit digitalen Technologien auseinandergesetzt und bin vor 3 Jahren aus meiner alten Agentur ausgestiegen und habe mit NF Brand X eine neue Agentur gegründet. Seinerzeit waren wir die erste Full-Service Web3 und Metaverse-Agentur in Österreich und wir beraten Unternehmen auf dem Weg in diese neuen Welten.
Sehr schön. Wir sind froh, dass wir hier heute den Experten bei uns parat haben. Heidi war ja nach einer Veranstaltung von dir auch sehr begeistert und wir freuen uns auf die Insights, die du uns heute geben wirst. Wir starten aber mal ganz normal mit unseren Kategorien, bis wir dann die Insights von dir bekommen. Und zwar haben wir heute in unserem Retail-Köfferchen Insights zu den aktuellen Shopping-Centern in Deutschland und wer da die meisten Filialen hat. Heidi klärt uns auch über den Magical Brand Index auf. Und wir haben auch wie immer neue Öffnungen für euch, zum Beispiel von La Durée, Aesop, Bucherer oder Worst Behavior. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Und in unserer ersten Kategorie fange ich an mit einem Ergebnis von einem Report, nämlich den Shopping Center Report 2024 des Kölner EHI Retail Instituts. Jetzt ist es ja so, dass vor 60 Jahren circa das erste Shopping Center in Deutschland aufgemacht hat. Und seitdem, man hat es ja auch mitbekommen, ist die Anzahl wirklich jedes Jahr auch kontinuierlich gestiegen. Letztes Jahr dann zum ersten Mal ein Rückgang. Die Zahl ist jetzt um 5 Shoppingcenter gesunken, nämlich auf eine Gesamtanzahl von 506. In diesen 506 Shoppingcentern, so der Report, gibt es insgesamt 26.674 Mietverhältnisse. Und die drei wichtigsten Branchen nach Anzahl eben dieser Mietverhältnisse gerechnet sind die Bekleidungsbranche mit ca. 23%, die Gastronomie mit 15% und die Dienstleistungsbranche mit 12%. So, jetzt ist natürlich spannend, wer hat da die meisten Filialen? Matthias, aus dem Bauch raus, welcher Mieter würdest du denken, hat jetzt die meisten Filialen / Mietverhältnisse in diesem deutschen Shoppingcenter?
Oh, da habt ihr jetzt als Österreicher natürlich den richtigen.
Heidi, hast du irgendeine Idee, was das sein könnte?
Nein, also Deutschland ist schwierig, sage ich jetzt einmal jetzt mit der Einschätzung. Wahrscheinlich ist sicher, Drogeriemärkte sind sicher irgendwo dabei, so wie, also in Deutschland ist es ja DM, glaube ich,
ja.
Mehr als bei uns und sonst. Also ich würde sagen, bitte Anna, klär uns auf.
Auf jeden Fall, und ich sag's euch, die meisten Filialen hat Deichmann mit ca. 283 Shops und dicht gefolgt, habe ich mir jetzt auch nicht gedacht, von Ernstings Family mit 257 Shops.
Wahnsinn.
Nach, richtig, wie du sagst, DM, Heidi, 238 Shops. Und dann kommt auch, dass es mir mal, als ich auch noch im Shoppingcenter gearbeitet habe, ja, O2 Telefonica. Also Telefonshops hat man ja auch wirklich in fast jedem Center. H&M ist an 9. Stelle mit 178 Shops. Und Rituals und Douglas schließen dann, sage ich mal, die Top 20 dieser ja, meisten Mietverhältnisse ab, nämlich Rituals mit 141 Filialen und Douglas mit 140 Shops in den Shoppingcentern. So, wissen wir das auch, sage ich mal, ne?
Ja, spannend, aber bei Retails war es ja so, die haben ja sehr viel eröffnet in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren. Und dass die dann quasi so aufholen und ja, und dann schon Kopf an Kopf mit Douglas sind, hu.
Ja, haben die echt Gas gegeben. Das ist echt
Ja.
Wahnsinn.
Ja, und auch tolle, schöne Geschäfte gemacht. Also.
Ja, immer. Ja, da ist immer schon ordentlich Invest geflossen, weil die lassen sich nicht lumpen, was den Ladenbau angeht. Sehr hochwertig und qualitativ immer. So, dann habe ich noch eine Meldung, vielleicht nur ganz kurz, weil wir lieben ja auch immer positive Meldungen ja, zu vermelden in der Hinsicht. Und zwar Deckers meldet wieder Rekordumsätze. Der kalifornische Schuh- und Performance-Wear-Konzern Deckers Brands, zu dem gehören ja die Marken UGG, also die bekannteste, die anderen sagen mir jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt, Hoka, Teva, Sanuk, Ahnu und Koolaburra, wahrscheinlich in den USA stärker, die melden jedenfalls für das Geschäftsjahr 2023-24, das am 31. März endet, erneut Rekordumsätze. Demnach stiegen die Erlöse um 18,2% auf knapp 4,29 Millionen US-Dollar. Und davon ist etwas mehr als die Hälfte UGG zuzuschreiben. Was vielleicht auch interessant ist, ist, dass der Direct-to-Consumer-Vertrieb, da ist der Umsatz um 26,5% gestiegen und im Wholesale um 12,6%. Der stärkste Markt ist USA, der wirtschaftet nämlich 2,96 Milliarden US-Dollar von den insgesamt 4,29 Milliarden erwirtschafteten. So, was natürlich auch immer interessant ist, ist, ob nicht nur der Umsatz gestiegen ist, sondern auch der Gewinn. Und ja, auch der Nettogewinn klettert um 47% bergauf auf knapp 760 Millionen Dollar. Sehr brav, weiter so. Jetzt ist die UGG-Saison zwar vorbei, aber ich glaube, die helfen sich ja auch schon über die starken Wintersaison dann hinweg zur Sommer mit etwaigen Schlapferl, wie man auf gut Deutsch sagt.
Aber Anna, irgendwo auf dieser Welt ist sicher wieder kalt. Also somit
Da hast du natürlich recht, ja. Ich sitze in
müssen
der
wir,
Sonne.
genau, müssen wir das Ganze ein bisschen globaler sehen, sage ich jetzt
Da
einmal.
hast du recht, ja. Gut, Heidi. Nimm uns doch mit in deine globale Magic-Welt mit deinem nächsten Beitrag.
Ja, das ist sehr spannend. Das Jahr beginnt und ein Index nach dem anderen wird herausgegeben. Kürzlich war es der Brand Magic Index von Business of Fashion zusammen mit Quilt AI. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, was ist Brand Magic? Und zwar, ja, wir erkennen magische Marken instinktiv, wenn wir sie sehen natürlich. Diejenigen, die an der Spitze der Kultur stehen, scheinen sich im Gleichschritt mit ihren Kunden zu bewegen. Also wo der Kunde und dann quasi der Ausdruck der Marke dann quasi gleich schwingt. Dieser zweite Band des Brand Magic Index nutzt jetzt nun KI-gestützte Erkenntnisse, um den Einfluss führender Mode- und Luxusunternehmen in den Bereichen Ausrichtung, Engagement und Intent zu bewerten. Und da gibt es jetzt drei Gewinner natürlich. Auf den ersten drei Plätzen befindet sich ganz oben Dior in der Gesamtbewertung. Und zwar, weil anscheinend Dior sich mit seinem kultivierten und versierten Markenimage von diesem verträumten Glamour und natürlich exzellenter Couture auf ja vom Kunden gar grandios verstanden wird und natürlich Dior das bringt, was der Kunde sich wünscht. Dior ist aber auch die einzige Marke, die in allen drei Bereichen unter den Top 10 rangiert. Also Platz 1 bei der Ausrichtung, Platz 7 beim Engagement und Platz 5 bei der Intention. Der zweite Platz beim Gesamtranking belegt Louis Vuitton. Und da natürlich hat Pharrell Williams mit als Kreativdirektor schon ein bisschen was beigetragen. Louis Vuitton ist bei der Ausrichtung auf Platz 15, aber Platz 3 beim Engagement und Platz 1 mit Abstand beim Intent. Der dritte Platz geht also leicht überraschend für mich, sage jetzt auch an Versace. Da ist ja eines passiert, und zwar Versace hat ja sein ganzes Social Media Netzwerk, also die ganzen Seiten gelöscht, weil unter neuer Führung ein Neustart gewollt wurde. Und das Ergebnis scheint jetzt zu fruchten und kann sich sehen lassen. Die Marke Versace liegt also am Platz 10 bei der Ausrichtung, Platz 4 beim Engagement und Platz 14 bei der Intention. Die drei Plätze werden gefolgt von Calvin Klein und Hermès. Also das ist recht spannend. Neben diesen Magical Brands gibt es dann aber noch drei weitere Kategorien in diesem Quadrat. Die Buzzy Brands, da ist zum Beispiel mit hohem Engagement und Diesel ganz, ganz oben. Dann,
Wirklich? Das überrascht mich jetzt.
ja,
Das heißt
ja.
dann, wie viele Leute sich dann engagieren in diversen Beiträgen von Diesel sozusagen, oder wie?
Ja, also wenn man wie soll ich sagen, wie das Ranking zustande kommt, vielleicht ist das noch interessant.
Ja.
Ausrichtung. Bei der Ausrichtung, das sind die Marken in der Regel diejenigen, die ein klares ja, Narrativ präsentieren, also eine konsistente Identität pflegen und von ihren Kunden verstanden werden. Also das sind zum
Okay.
Beispiel Dolce Armani dabei, Platz 3 bzw. 5 in der Ausrichtung. Das Engagement, da sind Marken, die einen hohen Grad an Engagement aufweisen, logischerweise. Die erzeugen Begeisterung und für die von ihren produzierten Inhalten und regen aber auch ihre Kunden dazu an, selbst Inhalte zu erstellen. Das macht Calvin Klein sehr gut, der ist auf Platz 1 beim Engagement. Und der hatte nämlich mit der Jeremy Allen White Unterwäsche-Kampagne für viel Gesprächsstoff gesorgt.
Ah, von der wir berichtet hatten, die so skandalös war.
Genau, Maison Margiela, ja, hat den 10. Platz in der Kategorie Engagement belegt und die haben aber profitiert von der Kulturshow im Jänner. Also da kommt es immer darauf an, wie eben das Engagement einer Marke ist. Und
Okay.
zu guter Letzt die Intention, der Intent. Ja, Marken, die eben eine hohe Wertung da, einen hohen Rang einnehmen, sind jene, die über eine starke E-Commerce-Präsenz verfügen und dadurch auch ein großes Publikum haben. Die Messung berücksichtigt eben die großen Marken, die Megamarken, wie Louis Vuitton ist auch auf Platz 1 bei Intent. Aber auch zugänglichere Marken, da gibt es zum Beispiel Tommy Hilfiger, Michael Kors. Also Michael Kors ist Nummer 6 und Tommy Hilfiger auf Platz 3 bei Intent.
Okay.
Und Engagement und Intent sind im Allgemeinen miteinander korreliert. Im Vergleich zum Engagement zeigt Intent jedoch Marken, die im Verhältnis zu ihren Marketingausgaben ein unverhältnismäßig großes Verlangen erwecken. Da ist zum Beispiel Hermès auf Platz 4 bei Intent, aber Platz 14 bei Engagement.
Die schlaflose Nächte rund um die Birkin Bag.
Oh, ganz genau.
Das kann ich mir vorstellen, dass da Hermes ganz oben ist. Ja, super spannender Report. Danke, Heidi, was du da wieder Tolles gefunden hast. Und
Ja,
ich
super
kann mir
spannend.
vorstellen, dass die Marken in unserer nächsten Kategorie auch danach streben, bald in diesen Magic Index aufzuscheinen.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja, wir starten gleich einmal in München und zwar mit einer Eröffnung eines Unternehmens, dessen Geschichte begann 1862. Da hat Louis-Ernest Ladurée seine Bäckerei an der Rue Royale 16 in Paris eröffnet. Sein Salon de Thé wurde bald zu einem Wahrzeichen der Stadt Paris und natürlich auch des gesamten Lebensstils. Das ist natürlich auch über die Epochen hinweg gleich geblieben und weil man hat sich etwas Einzigartiges bewahrt oder bewahren können. Das außerordentliche Fachwissen und natürlich auch diese Anspielung auf diese damalige Zeit, die da jetzt quasi gelebt wird. Maison Ladurée wurde jetzt in München eröffnet, vor gut 2 Wochen. Hat einen neuen Flagship-Store am Platzl in München. Und natürlich gibt es dort eine exquisite Auswahl von handgefertigten Macarons, Gebäckkreationen, Teesorten, Schokoladen und alles, was das Herz begehrt. Ist aber nicht der einzige Ladurée in Deutschland. Mittlerweile gibt es schon einige, wie zum Beispiel in Hamburg im Alsterhaus oder in der Kaisergalerie, Berlin im KaDeWe. Ingolstadt gibt es auch im Village und in München neben dem Platzl beim Oberpollinger und der Lodenfrei und sogar auf Sylt.
Sehr schön. Gut. Sylt steht das letzten Wochenende nicht unter den besten Sternen. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Müssen wir
Ja,
jetzt auch nicht näher drauf
nein.
eingehen. Aber La Durée auf jeden Fall schön, dass das so expansiv weitergeht. Ein bisschen französischen Flair hier in die deutschen Städte auch bringt.
Genau.
Und wir reisen jetzt kurz nach London, nämlich hier die Berliner Marke will auch ein bisschen Berliner Streetwear-Flair ins Ausland bringen. Und tatsächlich, sie eröffnen in London Soho ihren ersten internationalen Store. Ich sage nur, stay tuned. Ich denke, es geht dieses Jahr noch spannend weiter mit der Marke auf weiteren internationalen Terrain. Und wir werden berichten, wenn es soweit ist.
Naja, Wien wäre ja auch nicht so schlecht, weil Worst Behavior könnte ich mir auch da bei uns gut vorstellen.
Auf jeden Fall.
Ja, Europareise geht weiter. Wir fliegen nach Basel. Und zwar hat der Bucherer ein neues Ladenbaukonzept entwickelt und dieses auch nun eröffnet. Und zwar in der Freie Straße in Basel. Die Bucherer Boutique erstreckt sich über 700 Quadratmeter auf 2 Etagen und hat natürlich im Stil die Tradition der Schweizer Handwerkskunst vor Augen, aber auch natürlich einen innovativen Ansatz für Design. Und auch die Gastfreundschaft wird großgeschrieben. So werden die Besucher mit einer warmen und hellen Atmosphäre im Loungebereich und bei der Bar empfangen. Alles natürlich mit wunderbaren Materialien ausgestattet. Man hat dort Marmor, Walnussholz, bronzefarbiges Messing in Kombination mit Naturfaserteppichen und leichten Stoffen. Da ist ganz viel Eleganz und Raffinesse dabei. Highlight natürlich ist auch der Rolex-Bereich im Erdgeschoss. Da hatten wir ja letztes Jahr im August die Meldung, dass Rolex das 135 Jahre alte Schweizer Familienunternehmen Bucherer übernommen hat und somit ins Einzelhandelsgeschäft eingestiegen ist. Als Grund hat man damals verlautbart, dass der Schmuckhändler Bucherer eben keinen Nachwuchs hat, also keine Nachfolge in dem Sinne und eben Rolex das eben übernommen hat. Ergo dessen ist jetzt natürlich eine tolle ja, Rolex-Lounge entstanden, auch mit grünen Marmorplatten. Das charakteristische Grün natürlich vom Rolex sorgt auch für entspannten Flair. Und es ist natürlich auch bei der Uhrenmanufaktur besonders geschmackvolle Art und Weise in dieser Boutique integriert worden, eine Certified Pre-Owned Lounge. Da kann man natürlich wechselnde Kollektionen an Luxusuhren, die eben schon quasi Vorbesitzer hatten, erstehen. die wurden natürlich von Bucherer-Experten überprüft, gewartet und ja, warten nun auf einen neuen Träger und einen neuen Besitzer.
Wow, das finde ich aber wirklich mal vorbildlich. Ich glaube, das gibt es noch nicht viele, dass wirklich so eine renommierte Boutique auch so ein Konzept anbietet. Von Bucherer zu mehr Kosmetik, Heidi, was hast du da für uns mitgebracht?
Ja, jetzt geht die Reise ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann schon eine Meldung hatten aus Thailand, aber ich fand das jetzt irgendwie schön und ja, es passt irgendwie und es passt auch von der Marke her. Jetzt haben wir gedacht, das passt auch gut auf den Bucher her, also nachfolgend. Und deswegen diese Meldung, dass Aesop den ersten Store in Thailand eröffnet. Und das ist meiner Meinung nach sehr spannend. Denn bei Aesop ist es ja so, die verwenden ja immer lokale Dinge aus der Umgebung. Also in jeder Stadt, das Spezielle wird dann eingesetzt. Ja? Also in New York vor Jahren waren es zum Beispiel, da hat man so einen Kiosk gebaut, wo die Möbel aus Zeitungen der New York Times entstanden sind. Ja? Also solche Dinge, die quasi typisch sind für das jeweilige Land oder den jeweiligen Ort. Und das finde ich besonders schön bei bei dieser Brand, die ja bereits ja, 1987 gegründet wurde in Australien und inzwischen ja zu L'Oréal gehört, muss man auch sagen. Und ja, in Thailand ist jetzt so, das Gefühl eben von Holz und kühlen Schatten umhüllt zu sein, wenn man da in den Store hineingeht, also beim Betreten, ja, ist eben ein eigenes Gefühl, das im charmant coolen Bangkoker Viertel Donglor liegt. Also das soll dort sehr bekannt sein. Generell ist die Marke ja dafür bekannt, dass sie ihren Standort sehr gut auswählt. Und in Bangkok war es halt auch die Mischung aus Modernität, also Modernität und traditionellen thailändischen Charme der Anziehungspunkt. Also warum genau dort der Store eröffnet wurde. Wie schon gesagt, bei den Aesop-Geschäften in der ganzen Welt gibt es immer so zeitgenössische häusliche Qualität auch und Ästhetik, die eben hier in Thailand im Phalai-Raum umgesetzt wird. Das ist so ein abgelegener Holzpavillon, der von der Wohntypologie Nordthailands inspiriert ist. Eine weitere Anspielung auf das häusliche Leben ist auch der zentrale vierteilige Waschbeckenbereich des Ladens. Wobei jedes Granitbecken von einem Grabadin inspiriert ist. Das ist die ja, traditionelle Feuerstelle, die in den lokalen Dörfern das Zentrum der gemeinschaftlichen Versammlungen bildet. Tja, das ist sicher, wenn man da mal in der Nähe ist, in Bangkok, ein Besuch wert, sage ich jetzt einmal, weil auch hier sind die Bilder sehr schön.
Super, ich würde sagen, dann sind wir jetzt ready für unseren Special Guest, nämlich Matthias. Und wir schauen in unsere nächste Kategorie.
Digitale Neuheiten.
Ja, und wir sind sehr froh, dass wir da heute den Experten parat haben. Matthias, jetzt hast du dich ja schon mal kurz unseren Zuhörern eingangs vorgestellt. Kannst du uns jetzt vielleicht nochmal ein bisschen einen detaillierteren ja, Intro geben zu deinem Unternehmen, was du machst?
Sehr gerne. Während euren Beispielen und Ausführungen musste ich auch schon mehrmals sch laut schmunzeln, weil da gibt es so viele Überschneidungen und tolle Beispiele aus dem Modebereich, aus dem Schmuckbereich, aus dem Uhrenbereich. Die kann ich dann alle einbauen, wenn wir zu euren Fragen kommen.
Perfekt, super.
Super.
Was macht NF Brand X? Wie gesagt, ich bin seit knapp 30 Jahren im Marketing unterwegs als klassischer Designer und Werber und berate eben seit vielen, vielen Jahren Unternehmen unterschiedlicher Größen, unterschiedlicher Branchen, was sie mit jeweils den relativ neuesten digitalen Innovationen machen können. Wir waren in den Nullerjahren eine der ersten Agenturen hier im österreichischen Westen, die sich intensiv und fast nur ausschließlich mit Websites beschäftigt haben, als das sehr, sehr angesagt war. Wir waren dann eine der ersten, die voll auf Social Media gesetzt haben, wo die meisten Leute gesagt haben, jetzt haben wir doch gerade erst eine Webseite gebaut, was kommt schon wieder mit was Neuem? Und eben vor ein paar Jahren habe ich die Themen Web3 und Metaverse entdeckt und mir gedacht, Wahnsinn, da tut sich was Großes auf, auch wenn sich das für viele noch zum Teil abstrakt anfühlt und anhört. Allerdings eben wie bei immer diesen technologischen Evolutionen tun sich die meisten, die sich eben nicht tagtäglich damit beschäftigen, noch schwer, das Potenzial für die Zukunft abzuschätzen, weil sie noch keine Pain Points haben. Zurzeit erleben wir das ja alle im Kollektiv, den Hype-Wahnsinn mit AI, wo eben auch viele tolle neue Möglichkeiten angeteasert werden, bahnbrechendes Dinge möglich sind, schlussendlich mal dann aber wieder schauen wird, was denn wirklich im Alltag für den Einzelnen im Businessbereich verwendbar sein wird. Und wie gesagt, ich konzentriere mich derzeit eben auf die Themen Web3 und Metaverse, wobei eben diese beiden Begriffe zum Teil noch sehr schwammig sind und auch unterschiedliche Definitionen gibt. Aber eben durch das, dass wir uns jetzt wirklich seit 21 sehr intensiv, zuerst privat und dann beruflich damit beschäftigen, haben wir jetzt eben einen gewissen Zeitvorsprung, den wir auf einer seriösen, professionellen Ebene in der Beratung einbringen können. Und nein, ich bin kein Techniker, sondern mein Ansatz ist eben der des Marketeers und auch des Designers. Und so wie eben Unternehmen vorher auf neue digitale Kanäle gesetzt haben, können sie jetzt eben auch auf Web3 und Metaverse ähnliche Dinge setzen. Und an dieser Stelle versuchen wir sie eben zu unterstützen.
Das klingt ja schon sehr spannend. Web3 ist ja bei mir immer so, wir waren ja gerade irgendwann einmal bei Web1 und wie man das immer merke, das ist immer so lustig. Ich habe da mir eine Eselsbrücke zurechtgemacht. Web1 ist bei mir immer gewesen, Information und Information hat das Internet ergeben. Also das war Web 1.0. 2.0 war Mensch und Mensch, quasi die Social Media Plattformen. Und jetzt 3.0 Mensch und Ort und Dinge. Kann man das irgendwie so banal herunterbrechen? Ist das irgendwie so als Eselsbrücke für den Allgemeinbedarf, denkbar?
Zu 95%. Du hast das ganz toll für dich aufbereitet. Web 1 stimmt, einfach nur Informationen abrufen. Web 2, so das sogenannte Social Web, in dem wir uns jetzt aktuell noch überwiegend befinden, ist eben die bidirektionale Kommunikation. Da fällt eben auch das ganze Thema E-Commerce und Social Media hinein. Und der Unterschied zu Web 3 und weswegen nur 95 und nicht 100%, nicht so sehr der Ort, sondern die Möglichkeit, digitalen Besitztum zu haben. Und diesen digitalen Besitztum kann man eben haben, seit es die Technologie der Blockchain gibt, die eben vorher nicht da war und deswegen vorher die Daten einem nicht wirklich gehört haben. Aber die Blockchain und die Blockchain-Technologie bietet da Abhilfe und ermöglicht jetzt eben neue Geschäftsmodelle und eben zum ersten Mal wirklichen digitalen Besitztum.
Alles klar, also bei 95 bin ich schon ganz gut, sage ich jetzt einmal. Für unsere Zuhörer, lieber Matthias, alle vielleicht haben jetzt diese Begriffe schon einmal gehört, aber vielleicht jetzt noch nicht so explizit erklärt bekommen. Vielleicht in aller Kürze die drei Begriffe im Web 3, da haben wir jetzt eh schon begonnen. NFT und Metaverse von
Sehr
deiner
gerne.
Seite.
Sehr gerne. Wie gesagt, unter dem Web3 oder dem Sammelbegriff Web3 versteht man die aktuelle Evolution des Internets. Wer als digitaler oder als technologischer Backbone kommt quasi zu dem bestehenden Internet, das technologische Konzept der Blockchain dazu. Um Blockchain mit wenigen Sätzen abzuhandeln, da handelt es sich um ein Konzept, also es gibt nicht nur eine Blockchain, sondern man kann beliebig viele Blockchains erstellen. Das Konzept ist, dass Daten in einer Datenbank gespeichert werden, die von mehreren kontrolliert wird und dementsprechend niemand die Möglichkeit hat, alleine Dinge zu verändern. Das heißt, wenn auf einer Blockchain einmal Sachen abgespeichert sind und auch quasi bestätigt und freigeschalten wurden, dann sind die dort mehr oder weniger für immer abgespeichert, solange es auf diesem Planeten Strom gibt. Und aufgrund dieser Unveränderbarkeit mit all ihren Vor- und Nachteilen können digitale Informationen Individuen zugewiesen werden oder eben auch Organisationen. Und kombiniert mit den bereits also bekannten Vorteilen des aktuellen Web 2, kann ich eben dank der Blockchain nun auch digitalen Besitztum einem Individuum zuweisen und ich kann dann auch in diesen Blockchain-Ökosystemen diese digitalen Besitzer transferieren. Und die müssen jetzt gar nicht einen monetären Wert haben, sondern das kann einfach nur sein, ich habe etwas und das möchte ich dir schicken und dann können wir quasi peer-to-peer von mir zu dir direktes transferieren, ohne dass wir eine Drittplattform wie jetzt einen Secondary Market oder eben eine Austauschplattform oder eine Handelsplattform benutzen müssen, sondern quasi wir können direkt untereinander Waren, in dem Fall digitale Waren, hin und her schicken. Das Spannende ist, an diesen digitalen Waren oder Informationen können auch physische Produkte dranhängen und deswegen wird es eben auch vor allem für den Handel so interessant. Der zweite Begriff, diese sogenannten NFTs. NFT steht für Non-Fungible Tokens, also nicht austauschbare Einheiten. Um uns auch da nicht allzu sehr in die Tiefe zu gehen, da gibt es nämlich verschiedenste technologische Standards, aber es ist quasi so einer der kleinsten möglichen Einheiten. Und diese NFTs, die repräsentieren eben ein Zertifikat, die repräsentieren einen Besitztum und deswegen können die dann auch untereinander gehandelt werden. Um diese NFTs zu verwalten, braucht es sogenannte Wallets. Wallets sind nichts anderes als digitale Brieftaschen oder Geldbörsen. Und in diesen kann man dann eben digitale Währungen oder NFTs aufbewahren oder eben dann auch weiterschicken. Und der dritte Begriff, das Metaverse, das ist vermutlich der allerschwammigste. Unter dem Metaverse versteht man, oder gibt es mehrere Definitionen, ich finde die beste ist, dass es nicht das eine Metaverse gibt, vom Herrn Zuckerberg, wie der das proklamiert hat und seine Firma Facebook in Meta umgenannt hat. Und dadurch wollte er diesen Begriff kapern. Das war zwar ein PR-technisch guter Schachzug, aber entspricht eigentlich nicht dem, worum es geht. Unter dem Metaverse versteht man die Ansammlung aller möglichen virtuellen Welten. So wie wir alle das Internet kennen. Es gibt ja nicht den einen Ort, das Internet, sondern das Internet ist quasi der Sammelbegriff für alle Webseiten und Online-Dienste. Und das Metaverse, das kann als Sammelbegriff verwendet werden für alle virtuellen Welten, die es bereits gibt oder die da kommen werden. Und wer mit dem Begriff gar nichts anfangen kann, weil er es nicht mag oder irgendwie es schlecht oder negativ konnotiert ist, kann man sich auch mit dem immersiven Web helfen. Also sprich, derzeit haben wir ja ein Internet, das überwiegend zweidimensional ist, auch wenn dort dreidimensionale Produkte dargestellt werden, aber per se ist es ja zweidimensional. Wir schauen auf einen Bildschirm, wir scrollen was. Und das Metaverse, das kann das sogenannte immersive Web sein, also sprich, das ist das dreidimensionale Web und dementsprechend kann das auf einem Bildschirm stattfinden oder auch in einer VR-Brille.
Aber der gute Mark Zuckerberg war ja mit 2021 im Oktober, wo er das umgenannt hat, ja eh sehr spät dran, weil ich glaube, die ersten als Urvater, als Urding fürs Metaverse, da gab es ja mal diesen Roman, da diesen Science-Fiction-Roman Snow Crash aus 1982, 92. Das war ja lange Zeit irgendwo, wo sie gesagt haben, das ist quasi so der Urläufer vom Metaverse von Neil Stephenson. Ein Roman, der dann ja quasi in LA spielt, in einer nicht allzu fernen Zukunft. Also das habe ich ja mal wo gelesen. Und
Richtig. Genau, also da kommt der Begriff, wurde der Begriff erstmals verwendet und da beschreibt das Metaverse eben eine virtuelle Welt, in der alle teilnehmen können, wo man eben sein kann, was man will. Da gibt es ja auch in der Literatur und in der Filmgeschichte immer wieder Varianten. Man denke an die Matrix oder an sonstige Beispiele, wo es eben geht, dass man sich quasi in virtuellen Welten flüchtet. Auch der Film Ready Player One.
zeigt ein sehr dystopisches Bild von einem möglichen Metaverse, dass alle nur meine Brille aufhaben und ihr Hauptleben mehr im Virtuellen verbringen als in der Realität. Rein technisch sind wir dort noch lange nicht und ich glaube auch, dass es nicht unbedingt in diese Richtung gehen muss. Deswegen das Metaverse oder das immersive Web, das wird uns einfach begleiten als eine Ergänzung. Ich meine, wir haben uns von der industriellen Revolution zu einer Datengesellschaft weiterentwickelt und im Sinne der ganzen Digitalisierung und der ganzen digitalen Möglichkeiten ist es nahezu logisch, dass es dort auch, dass es auch einen Raum geben wird oder geben muss, wo diese ganzen digitalen Errungenschaften zum Einsatz kommen. Es gibt ja dann auch noch diesen Zwischenschritt namens Augmented Reality. Also unter Metaverse versteht man meistens, dass die sogenannte also Virtual Reality, also die allumfassende, immersive Eintauchen in eine Realität. Und der Zwischenschritt quasi zwischen unserer normalen physischen Welt und der Virtual Reality ist eben die sogenannte Augmented Reality. Das ist der Zustand, wenn wir quasi uns umgebende Umgebung ganz normal wahrnehmen, aber mit irgendwelchen Hilfsmitteln, sei es Brillen oder Implantaten oder Linsen, in die Luft quasi ergänzende zusätzliche Informationen eingeblendet werden. Viele kennen das ja schon aus den Auto-Displays, wo quasi in die Windschutzscheibe zusätzliche Informationen eingeblendet werden. Und da spricht man eben von der sogenannten Augmented, also der erweiterten Realität und auch der wird sogar vorausgesetzt, dass sie noch einen viel größeren Impact haben wird als die virtuelle Realität. Aber wie alles, wenn man in der Geschichte zurückblickt, wird es für Technologien einen Platz in unserer Entwicklung und Gesellschaft geben. Und manche werden das mehr nutzen und manche weniger.
Na,
So
sowieso.
ist
Wir
es.
haben ja, Anna, du erinnerst dich, in den letzten 2 Jahren ja immer wieder ja, gesprochen und neue Brands präsentiert, die dann den Weg mit Roblox oder mit Decentraland, wie Selfridges zum Beispiel oder wie Sandbox, wo Gucci sehr, sehr präsent war, oder wie Ralph Lauren mit Fortnite. Also da gab es immer große Brands, die da auf diesem Hype quasi eingestiegen sind und dort, oder Philipp Lein, Sandbox, der hat dort eine Modenschau gemacht, der hat dort Land gekauft ohne Ende. Da gab es dann DJ-Events, da war dann ja, der erste Roboter, die Sophia war dort, und dann konnte man Selfies machen mit ihr etc. Alles dort auf, ich glaube, Sandbox war das. Also das war natürlich schon ein Wahnsinn, ja. Also mittlerweile, es gab auch die Metaverse Fashion Show, von der wir also gesprochen haben, 2 Jahre lang. Heuer habe ich keine mehr gesehen. Also Metaverse anscheinend, also diese Art mit den Brands, wie wir gesagt haben, dieses immersive Internet, das war jetzt natürlich in der letzten Zeit ein gewisser Hype. Siehst du, Matthias, da noch irgendwas auf uns zukommen, was da anschließt, oder läuft das jetzt aus? Ist der Traum, die Blase quasi geplatzt, oder sprudelt es dann noch weiter auf irgendeine Art und Weise?
Ganz ehrlich, glaube ich, dass es überhaupt erst richtig losgehen wird, weil wie bei jeder Technologie gibt es ja zuerst diesen Hype-Cycle-Anstieg und alle glauben, das ist dann das heilige Land und dann mit der Zeit stellt sich raus, was denn funktioniert und was nicht funktioniert, was angenommen wird und was nicht angenommen wird. Und ganz ehrlich, glaube ich, dass die wirkliche Durchdringung dieser Technologien oder Benefits uns überhaupt erst bevorsteht. Wir erleben, und die Zahlen zeigen das ganz deutlich, dass Plattformen wie Roblox und Fortnite, die zurzeit wirklich hunderte Millionen monatlich aktive User haben, absolut im Steigen sind und noch gar nicht die globale Durchdringung erreicht haben und weswegen dort auch sehr, sehr viele Brands immer noch, beziehungsweise immer mehr aktiv sind, weil sie natürlich zuerst zurückhaltend waren und abwartend waren, schauen, was die anderen machen. Und also in meiner Wahrnehmungsbubble vergeht nicht eine Woche, wo nicht mindestens 2 bis 3 bekannte Brands Initiativen verkünden, weil sie eben jetzt also schon seit Monaten dran arbeiten und dann auch sehen, dass das bei den jungen Leuten sehr gut ankommt. Und ich glaube, das ist ja eigentlich der aller entscheidende Faktor. Wir, die wir hier jetzt da sitzen, haben ein gewisses Alter und haben eine gewisse Sozialisierung hinter uns. Nur das, was da passiert und stattfindet, das findet ja nicht für uns statt, sondern das findet ja, wenn für unsere Kinder oder überhaupt die nächste Generation statt. Ihr müsst ja nur mal euch quasi bewusst machen, alles, was wir jetzt beurteilen und judgen, ist ja quasi basierend auf unserer Lebenserfahrung, was wir erlebt haben, wie wir mit Technologie groß geworden sind. Ich habe einen kleinen Nachzügler, so, der ist jetzt 6 Jahre alt, der, wie der auf die Welt gekommen ist, war schon de facto alles da, was in meiner Kindheit Science Fiction im Fernsehen war. Das heißt, alles, was ich als hoffentlich erlebe es eines Tages erwartet habe, ist bis aufs Beamen und Holodeck quasi schon da. So, in seiner Welt ist es total normal, dass man als Dreijähriger, wenn man nicht sprechen und also wenn man nicht lesen und schreiben kann, aber mit einem Fernseher sprechen kann oder mit einem Gerät sprechen kann und dann spielt es Musik und dann sieht der bei seinen Geschwistern und bei anderen Jugendlichen, dass die ständig auf irgendwelchen Handys und Tablets irgendwelche Spiele machen. Das heißt also quasi, in dem seiner Welt ist es total normal, dass Marken in virtuellen Welten oder Spielen präsent sind. Und je älter der dann wird, und ich sehe es ja auch bei meiner Teenager-Tochter, für die ist es total normal und sogar ein Must-have, dass ihre Marken dann auf irgendwelchen virtuellen Plattformen, wo sie sich rumtreiben, quasi präsent sind. Und deswegen nehmen ja die meisten unserer Generation und auch die Entscheider unserer Generation das noch gar nicht richtig wahr, weil wir haben ja gar keinen Nerv und gar keine Lust mehr, uns mit diesem ganzen digitalen Blödsinn zu beschäftigen, weil wir ja andere Sorgen und Themen haben. Aber Jugendliche, die das ja nicht haben, die quasi ja nur schauen, was ist denn das Nächste und wo ist es interessant für mich, für die ist das natürlich ganz, ganz logisch und nicht einmal abartig, dass diese virtuellen Welten entstehen, dass man sich in virtuellen Welten trifft. In verschiedensten Formen. Man sieht auch Unterschiede im asiatischen Raum, wie im europäischen, wie im amerikanischen Raum. Und deswegen, um den Circle zu schließen, ich glaube, das geht erst so richtig los.
Juhu, you made my day. You made my day, weil ich bin ja, war ja da sehr allein auf weiter Flur, wenn ich da bei irgendwelchen Veranstaltungen eben in irgendeinem Netz da dabei war, also Avatar und so weiter und viel Spaß hatte oder bei Konzerten, Musikkonzerten war auch immer lustig. Deswegen, wie gesagt, ich kann es kaum erwarten. Ich bin schon dabei. Also ich bin bereit, ich sag schon mal.
Ich wende mich dann an dich, Heidi, weil du bist ja eben unseren Podcast-Team die am weitesten vorangeschrittenste. Also ich habe es ja nur geschafft, mir meinen Instagram-Avatar zu machen. Aber da, wo du dich überall auf den Fashion Weeks und DJ-Events von Philipp Plein rumtreibst, soweit habe ich es noch nicht in das Metaverse geschafft. Aber ja, man hat ja großes Interesse und will da auch eigentlich bei allen dabei sein. Vor allem, wenn dann die Kinder da Bescheid wissen, will man ja dann auch nicht die Ältere sein, die sich da gar nicht auskennt. Also ich wende mich weiterhin an dich und an Matthias.
Sehr
Super.
gerne.
Ganz kurz zum Abschluss, Matthias, von mir noch eine schnelle, kurze Frage. Du hast eh schon gesagt, AR siehst du ganz, ganz wichtig. Die Top 3 digitalen Innovationen und wie kann der Handel davon profitieren?
Sehr gerne. Also ich glaube, das ist eben, oder auch aus der Beobachtung, der Game Changer ist primär die Blockchain-Technologie. Durch diese technischen Möglichkeiten, dass man jetzt eben im Basisfall Zertifikate ausstellen kann, die eben auch nur von dem Hersteller ausgegeben werden können, ermöglichen sie eben quasi Besitznachweis oder eben, wie sagt man, Garantiemöglichkeiten, weil ihr habt es vorher Schmuck und so aufgezählt, nicht? Was kriegt man da mit? Einen schönen designten Zettel, gold geprägt und mit der Handunterschrift des Juweliers oder des Herstellers, dann brennt es, dann wird es nass und dann ist der Zettel weg und dann ist der Garantieschein weg. So, was macht ihr jetzt? Bei einem digitalen Garantieschein, der quasi dezentral auf der Welt quasi verteilt und abgespeichert ist, den du jederzeit wieder herholen kannst, da bist du geschützt vor Wasser und vor Feuer. Und aus dem Grund gibt es zum Beispiel die Aurora Blockchain Association, das ist ein Zusammenschluss von mehreren relevanten, führenden Luxusmarken auf dieser Welt, die ihre eigene Blockchain aufgesetzt haben und dort die die Güter, die sie vertreiben, mit digitalen Zertifikaten ausstatten. Zum Teil sind da in Handtaschen auch NFC-Chips eingenäht, wo man quasi dann diesen digitalen Nachweis auskennen kann. Und die haben gerade vor 2 Wochen eine Meldung rausgebracht, und jetzt hoffentlich sage ich keinen Blödsinn, aber sie haben einen Milestone überschritten, und ich glaube, das waren entweder 5 oder 6 Millionen Assets, also Produkte, die sie mittlerweile quasi auf dieser Blockchain verewigt haben. Und dadurch kann eben auch gerade im Handel zum Beispiel zum einen beim Wiederverkauf nachgewiesen werden, woher kommt das Produkt, wer hat es davor gehabt, Preisentwicklung, und vor allem auch kann man sich gegen den Schwarzmarkt und die ganzen Imitate wehren, weil das ist eben nicht nachmachbar. Nur der Markeninhaber kann diese Zertifikate auf der Blockchain ausstellen, weil ja eben das total transparent ist, und deswegen selbst mit dem Best der beste Fälscher kann nicht das Originalzertifikat von Louis Vuitton reproduzieren. Und so gibt es eine Möglichkeit, sich quasi gegen diesen Imitatshandel zu schützen. Der zweite große Innovation sind eben, basierend auf dem, was ich vorher gesagt habe, virtuelle Zwillinge oder digitale Zwillinge oder virtuelle Assets von Produkten. Das können jetzt eben sein, du hast vorher angesprochen, du warst auf diversen Metaverse-Veranstaltungen, da brauchst du ein Outfit für deinen Avatar. Und in einer dreidimensionalen Welt, also im Gegensatz zu Social Media, wo ja alles nur quasi auf Bildern funktioniert, brauchst du eben in einer dreidimensionalen Welt auch ein Gewand für deinen Avatar. Und dieses Gewand, da gibt es nur drei Möglichkeiten, wie auch in der echten Welt. Du schneidest dir selber, du bekommst es geschenkt oder du gehst es kaufen. Nachdem jetzt die wenigsten schneidern können, haben sie halt darauf gehofft, dass man es ihnen schenkt, oder der überwiegende Teil geht einkaufen. Und das Gleiche gilt im Digitalen. Die wenigsten können designen und können coden, also werden sie quasi ihre virtuellen Outfits irgendwo kaufen oder geschenkt bekommen. Das heißt eben, viele Marken, vor allem im Modebereich, produzieren bereits virtuelle Zwillinge oder digitale Zwillinge ihrer realen Kleidung und darüber hinaus aber auch virtuelle Kleidung, die quasi in der Realität gar nicht herstellbar ist. Und jetzt kommen wir zum Punkt, weil eben die Jugendlichen, für die das, oder für junge Menschen, eine gewisse Zielgruppe, für die das absolut relevant ist, wie sie auch digital repräsentiert sind, haben eben da die Marken erkannt, da gibt es einen richtig, richtig großen Markt für virtuelle Kleidung, weil wir haben eine neue kommende Zielgruppe und neue kommende Kundinnen, die eben auch darauf Wert legen, was ihr Avatar in der virtuellen Welt anhat. Und es geht noch einen Schritt weiter, wenn wir dann zurückkommen zu Augmented Reality. Vielleicht haben wir dann eines Tages Brillen und du gehst durch die Straßen und siehst es. Und dann, wenn jemand eben quasi so eine virtuelle Kleidung hat, schaut es in deinem Blickfeld eben spektakulär aus, obwohl der quasi in der physischen Welt nur ganz was Einfaches anhat. Und so entstehen einfach völlig neue Möglichkeiten und daher auch völlig neue Markt- und Geschäftschancen. Und das Dritte, das ist ja eigentlich schon da, allerdings halt noch in ein bisschen Dornröschenschlaf oder beziehungsweise noch ein bisschen kritisch beäugt, das ist die Bezahlung mit Kryptowährungen. Gerade letzte Woche ist ein neuer Report auf den Markt gekommen, die globale Verteilung von Kryptowährungen. Wir stehen jetzt bei knapp 600 Millionen Menschen, die quasi Kryptowährung besitzen. Das sind knapp 7 bis 8% der Weltbevölkerung. Und vor 3 Wochen hat zum Beispiel Stripe auf seiner großen Präsentation die Ankündigung, oder nicht nur die Ankündigung, sondern präsentiert, dass man jetzt quasi beim Checkout eben auch schon diverse Kryptowährungen anwählen kann und dementsprechend die Güter dann einfach mit Kryptowährungen bezahlen. Wenn man das alles miteinander kombiniert, stehen wir noch wahnsinnig am Anfang und gleichzeitig vor einer richtig großen Evolution im Handel und auch im gesamten Geschäftsprozess. Und immer denkt immer daran, vielleicht nicht für uns, aber spätestens für die nächste Generation, die erwartet das, dass das umgesetzt wird. Und wenn nicht, dann bist du halt nicht mit dabei.
Ganz genau. Philipp Lein ist da ganz vorne, nur ganz schnell noch in London im Geschäft. Kann man schon seit, ich weiß nicht, seit mindestens einem Jahr auch seine Teile mit Krypto kaufen. Der hat die gängigsten, die er annimmt und ja, lässt sich auch so zahlen und hat dann natürlich die digitalen Zwillinge seiner physischen Ware auch im Angebot. Also manche sind schon weiter als andere, wie im wirklichen Leben.
So ist es. Und da bitte, bin ich jetzt froh, dass ich mich da zu diesen 6 bis 8% der Weltbevölkerung erzählen kann, die zumindest ein bisschen Kryptowährung besitzt, sich aber nicht mehr in eine Krypto-Wallet einloggen kann. Also das ist, man will überall dabei sein, aber manchmal scheitert es dann auch, wenn man es so lange nicht mehr benutzt. Jedenfalls sehr, sehr spannende Insights, Matthias. Ich habe dir auch noch ein, zwei Fragen für dich. Vielleicht ist das schon teilweise abgedeckt, aber ich schieße einfach mal los. Und zwar habe ich auf deiner Seite entdeckt, dass ihr auch Schulungen anbietet. Und da fand ich es sehr spannend, dass du geschrieben hast, nur wer die Zukunft versteht, kann heute die richtigen Entscheidungen treffen. Da würde ich mich halt interessieren, wie erklärst du die Zukunft und welche 3 Punkte, Instrumente würdest du als lebensnotwendig erachten, wenn sich es jetzt nicht eh schon mit den 3 Punkten, die du vielleicht davor genannt hast, auch teilweise abdeckt?
Das sind natürlich große Worte, denen dann auch Taten folgen müssen. Wie ihr sicher auch aus eurem Alltag wisst, ist es manchmal schwierig, sich quasi mit Innovationsthemen zu beschäftigen, weil man eben Belastungen auf dem ganz normalen Alltag hat. Und auch nicht jedes Unternehmen hat eine eigene Innovationsabteilung. Wir versuchen eben dann an diese Stelle zu treten und von außen Impulse zu geben, die eventuell noch nicht in der Wahrnehmung waren, weil sich eben zum Beispiel diese Themen jetzt noch nicht, also hat man gehört, hat man gelesen, aber vielleicht hat man nur einen Bruchteil gelesen, vielleicht hat man es auch falsch konnotiert. Unsere Rolle ist es eben zu zeigen, schaut her, da tut sich was. Wir haben eben in den letzten Jahren da Know-how aufgebaut und wir können euch völlig neutral, weil wir müssen euch weder Produkte verkaufen noch sonst irgendwas, wir können sagen, schaut her, in der Richtung bewegen sich diese Unternehmen. Dort sind jene Marken aktiv, diese technologischen Voraussetzungen braucht man es. Und damit man eben die richtigen Entscheidungen treffen kann, ist das was oder nicht, muss man sich eben mit ein paar Dingen beschäftigen, die in der Zukunft eine Rolle spielen. Und die 3 Punkte, die dafür da relevant sind, ist, ja, man muss sich ein wenig Zeit dafür nehmen. Wie bei allen ist es immer dann am besten, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man glaubt, dass eh alles perfekt läuft, weil eben die Zukunft nicht stehen bleibt. Man muss ein gewisses Grundinteresse haben und vor allem eine Grundoffenheit gegenüber neuen Dingen. Denkt nur zurück an die Anfänge von Social Media oder von Mobile. Hätte niemand in den ersten paar Jahren gedacht, dass das einmal globale Industriezweige werden, die alles bestimmen. Und vielleicht eben hat manche technologische Evolutionen, die gehen schneller vonstatten, manche brauchen ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man zurückschaut, jeder technologische Schritt, der von irgendjemand aufgegriffen wurde oder präsentiert wurde, bekam zuerst Ablehnung und Skepsis. Und im Rückblick ist es total logisch, dass sich die Dinge weiterentwickelt haben, und dass wir jetzt da stehen, wo wir sind. Da ist mein Lieblingsbeispiel, hätte man unseren Großeltern oder Urgroßeltern gesagt, dass heutzutage jeder on demand alles streamen kann, was es nur gibt, hätten sie uns quasi für verrückt erklärt, weil für die war damals schon die Einführung des Schwarz-Weiß-Fernsehens quasi Zauberei. Und so hat halt dann alle 10 bis 15 Jahre eine neue Technologie übernommen, bis zu dem Stand heute, dass eben ein Kleinkind sagt, ja, total logisch, ich will jetzt schauen, was sie will und nicht versteht, dass es lineares Fernsehen gibt und man dann sagt, das ist ja kaputt, da kann ich ja nicht umschalten. Nicht so.
Ja.
Und genau dieses Mindset braucht es eben, um sich neuen Technologien zu nähern. Und die Tools dazu kann man, also nachdem es auch immer dann Leute gibt oder Unternehmen gibt, die Software dazu anbieten, kann man sich dann damit beschäftigen. Nicht alles wird für alle Unternehmen sofort überlebensnotwendig sein, aber zumindest offen und ein Open Mindset zu haben, dass sich was verändern wird, das hilft auf alle Fälle, weil dann kann man eben neue Zielgruppen und neue Kundenschichten erreichen. Andernfalls ist man halt dann hinterher.
Das stimmt. Ich glaube, damit fasst du es auf den Punkt, weil ja, wer stehen bleibt, kommt eben auch nicht weiter. Sehr, sehr spannend. Ich bin echt sehr froh, dass du uns da heute die Einblicke geben konntest. Ich wollte auf jeden Fall auch auf LinkedIn, damit ich da weiter up to date bleibe und auch ein offenes Mindset behalte und mich da dann auch immer besser dann in diesen Bereichen auskenne. Danke, Matthias.
Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für eure Einladung.
Und jetzt noch ganz kurz ein letzter kleiner Beitrag in unserer letzten Kategorie.
Retail Gossip.
Und in dieser Kategorie geht es kurz um die Marke Coperni. Von der hatten wir schon jetzt öfters berichtet dieses Jahr. Heidi, ist eigentlich ein Wahnsinn, was sie sich da alles einfallen lassen. Was
Voll
waren denn das für
kreativ.
zwei Taschenkreationen?
Ja, einmal diese Meteorit-Tasche und einmal diese ganz leichte, die federleicht war.
Ja, aus einem interessanten Material auch, ne?
Genau.
Laut. Ja, und jetzt der neue Jack Heel, nämlich die Sandale von Coperni, die rausgekommen ist. Let the music play. Denn hier ist der Absatz wie ein Stecker für eine Musikbox designt worden. Da kann man nur sagen, Walking on Sunshine, oh. Und damit schließen wir den Podcast auch für diesmal ab. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Wir bedanken uns nochmal bei Matthias und wünschen euch bis dahin alles Gute.
Tschüss, Baba, danke Matthias.
Ja, gerne. Alles Liebe.